Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Benjamin Hammer. Herzlich willkommen. Dass die Wirtschaftsleistung in Deutschland gleich 2 Jahre in Folge schrumpft, zurückgeht, das ist alles andere als normal. Zuletzt hatte es das vor über 20 Jahren gegeben. Seit heute ist klar, das ist erneut geschehen. Nach einem Rückgang im Jahr 2023 ist die Wirtschaft auch im Jahr 2024 geschrumpft. Wir schauen uns das heute genauer an. Und außerdem in dieser Sendung im Fokus Amerikas Tech-Milliardäre vor der Amtseinführung Donald Trumps, von neuen Tönen bei Mark Zuckerberg und einer Klage der US-Börsenaufsicht gegen Elon Musk. Wie die Bankenaufsicht BaFin Verbrauchern helfen will, das richtige Kreditinstitut zu finden und wie es der Biobranche in Deutschland geht, kurz vor dem Start der Grünen Woche in Berlin. Die Pressemitteilungen des Statistischen Bundesamtes sind nüchtern formuliert. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt war im Jahr 2024 um 0,2% niedriger als im Vorjahr, heißt es da. Hinter der nüchternen Zahl stehen aus Sicht von vielen große Sorgen, dass es der Industriestandort Deutschland und sein Wohlstand gefährdet sein könnten. Ist das übertriebene Panik und Schwarzmalerei oder steht es wirklich so schlecht? Gregor Lischka berichtet.
Das Schrumpfen der deutschen Wirtschaft im letzten Jahr ist nun wirklich keine Überraschung mehr,
findet Carsten Bajewski, Chefökonom bei der ING Bank. Dafür seien die Quartalzahlen und Meldungen aus der deutschen Wirtschaft bereits zuvor viel zu ernüchternd gewesen. Und doch hat man es nun heute schwarz auf weiß. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt ging im Vergleich zum Vorjahr um 0,2% zurück. Das teilte das Statistische Bundesamt heute Morgen anhand vorläufiger Daten mit. Die Ursachen dafür liegen bekanntlich tief. Carsten Bajewski von der ING.
Das geht los eigentlich mit den letzten 10 Jahren. Zu wenig investiert. Eine starke Abhängigkeit von billiger Energie in Russland. Wir haben höhere Zinsen gehabt im letzten Jahr. Wir haben politische Unsicherheit gehabt.
Die Liste der hausgemachten Probleme ist also lang. Und dann sind da auch noch die außenwirtschaftlichen Faktoren, die erschwerend hinzukamen. Da ist zum Beispiel China, das sich in den letzten Jahren von einem dankbaren Absatzmarkt hin zu einem ernsthaften Konkurrenten für die deutsche Industrie entwickelte. Beispiel der Autobau, wo Unternehmen wie BYD, Geely oder NIO den deutschen Herstellern in der Elektromobilität den Rang ablaufen. Michael Kuhn vom Statistischen Bundesamt.
Bei den Produkten, die auch bedeutende Exportgüter der deutschen Wirtschaft sind, konnte China in den vergangenen Jahren seinen Weltmarktanteil steigern.
Und dann droht da auch noch ein weiteres Problem. Und das hat etwas mit dem englischen Wort für Zölle zu tun. Tariffs.
Tariff. Tariff. I am a tariff man.
To me the most beautiful word in the dictionary is tariff.
Donald Trump hatte im Wahlkampf und in Vorbereitung auf seine Präsidentschaft wiederholt Strafzölle auf chinesische Produkte von mindestens 60% angekündigt. Auf Produkte aus der übrigen Welt von bis zu 20%. Setzt Trump dies tatsächlich um und antworten andere Länder mit Gegenzöllen, könnten in der exportorientierten und ohnehin schon schwächelnden deutschen Industrie 300.000 Jobs verloren gehen. Das geht aus neuesten Berechnungen des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung hervor, die der Süddeutschen Zeitung vorliegen.
Es geht aber noch viel weiter,
fürchtet Carsten Bajewski, Ökonom bei der ING.
Es geht nämlich auch um Steuersenkung, es geht um Deregulierung, es geht um schon viel niedrigere Energiepreise in den USA als in Europa und in Deutschland. Und das bedeutet, dass nicht nur unser Außenhandel getroffen wird, sondern dass auch wirklich der Standort Deutschland noch stärker getroffen wird. Wenn einfach die amerikanische Wirtschaft viel attraktiver ist, dann werden wir in den kommenden Jahren sehen, dass sich immer mehr Investitionen aus Deutschland verabschieden und Richtung USA gehen. Und das verstärkt die Wettbewerbsfähigkeitsschwäche, die wir aktuell in Deutschland und in Europa haben, noch mehr.
Denn auch das machte das Statistische Bundesamt heute nochmal deutlich. Bereits 2023, also dem Vorjahr, war das Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt um 0,3% zurückgegangen. Die Wirtschaft schrumpft also bereits das 2. Jahr in Folge.
Was wir jetzt brauchen, ist wirklich Reformen,
glaubt Carsten Bajewski.
Mehr Investitionen von Regierungsseite, von Staatsseite her, aber auch natürlich aus dem Privatsektor. Eine Debatte über unsere Wettbewerbsfähigkeit. Und wenn man sich das alles so anhört, dann weiß man, das geht nicht schnell. Wir werden also ein paar Jahre brauchen, um aus dieser Stagnation, die ja auch 10 Jahre gebraucht hat, um dahin zu kommen, wieder rauszukommen.
Deutschlands Wirtschaft, ein zweites Jahr in Folge geschrumpft. Das war Gregor Liszka. Und dass die Stimmung an der Börse in Frankfurt am Main teilweise deutlich von der Stimmung mit Blick auf die deutsche Konjunktur abweicht, darüber haben wir in den vergangenen Wochen immer wieder berichtet. Stichwort DAX-Rekorde trotz mieser Stimmung. Frage an Stefan Wolf im Handelssaal der Deutschen Börse. Aber mit einem Achselzucken wird man die Daten des Statistischen Bundesamtes bei Ihnen trotzdem nicht aufnehmen.
Ja, der Beziehungsstatus zwischen Wirtschaft, Börse und den aktuellen Statistiken ist, sagen wir mal, kompliziert. Natürlich sind die Diskussionen darüber abendfüllend, wie man der deutschen Wirtschaft wieder auf die Beine helfen könnte. Und auch hier an der Börse hat man sicherlich einige Ideen, die man einer neuen, einer kommenden Bundesregierung gerne ins Hausaufgabenheft schreiben möchte. Heute aber ist so etwas wie Aufbruchstimmung an der Börse zu spüren. Der DAX steigt um 184 Punkte oder 0,9% auf 20.456. Und auch die hinteren Indizes, die ja nicht so exportabhängige Unternehmen repräsentieren und damit den Status der deutschen Wirtschaft vielleicht eher spiegeln, befinden sich leicht im Plus. Und das hängt vor allen Dingen mit dem Blick in die USA zusammen. Heute Mittag kommen neue Inflationsdaten. Die Erzeugerpreise gestern haben bereits suggeriert, dass die Inflationsrate nicht ganz so hoch ausfallen könnte wie befürchtet. Und das würde den Weg freimachen für sinkende Zinsen. Und das ist genau das, was momentan an den Finanzmärkten zählt.
Stefan Wolf war das an der Börse in Frankfurt am Main. Wir sprechen gleich noch einmal mit ihm, denn wir wollen reden über die Chefs der Digitalkonzerne in den USA. Aktuell vergeht kein Tag ohne große Meldungen über Elon Musk, Mark Zuckerberg und Co. Das hängt auch mit der zweiten Amtseinführung von Donald Trump am kommenden Montag zusammen. Musk soll für Trump arbeiten. Zuckerberg will ihn laut Medienberichten mit einem Empfang beehren. Und das alles in einer Branche, die bislang in großen Teilen nicht gerade als Trump-nah galt. Knicken die großen Digitalkonzerne der USA vor Donald Trump ein? Nils Dams berichtet.
Ich möchte über was Wichtiges sprechen, über die Redefreiheit bei Facebook und Instagram. Mark Zuckerberg letzte Woche in seinem viel diskutierten Video. Für seine Ankündigungen wählt er Worte, die Donald Trump und seinem engen Berater Elon Musk gefallen dürften. Sprich zum Beispiel von traditionellen Medien, die Inhalte zensieren würden. Was nicht stimmt. Auf Plattformen werden Inhalte gelöscht, die gegen Regeln verstoßen. Das ist keine Zensur, sondern Moderation. Die soll bei Meta deutlich gelockert werden. Der Grund? Zuckerberg wolle die freie Rede in seinen Netzwerken wiederherstellen. Bei Instagram oder Facebook darf künftig wesentlich mehr gesagt werden. Es ist zum Beispiel kein Regelverstoß mehr, Frauen als Haushaltsgegenstände zu bezeichnen. Ich bin schwul, sagt Tech-Journalist Casey Newton im Podcast Hard Fork. Du kannst mich jetzt als geisteskrank bezeichnen. Und was das bedeutet, Gewalt wurde schon vorher bei Facebook geschürt, das wird jetzt wieder passieren. Und eine Folge ist, dass Menschen mehr Schaden nehmen werden. Meta schafft in den USA auch Faktencheck-Teams ab und auch Programme, die Frauen, Schwarze oder Latinos im Unternehmen gefördert haben. Warum macht Zuckerberg das? Ein paar Tage vor der Amtseinführung von Donald Trump. In Medien werden vor allem zwei Theorien diskutiert. Er sagt das, was die Regierung hören will, aus Opportunismus, die Geschäfte, das Geld, da will man sich nicht mit der Regierung anlegen. Die andere Theorie, er hat sich wirklich zu einer Art MAGA-Mark entwickelt. Das vermeintliche Einknicken vor Trump ist gar kein Einknicken. Zuckerberg meint das, was er sagt. Ihm ist seine eigene Plattform zu woke geworden. Kevin Roos, Tech-Kolumnist der New York Times. Ich habe keine Belege für die Theorie, aber Freunde, die ihn kennen, haben mir gesagt, dass er sich in den letzten Jahren zu einem Konservativen entwickelt habe. Zuckerberg soll auch bei Trumps Amtseinführung dabei sein und er ist nicht der einzige Tech-Milliardär, der dem neuen Präsidenten nahe sein möchte. Ein Überblick.
Amazon.
Gründer und Vorstandsmitglied Jeff Bezos wird kommende Woche auch in Washington sein. Er hat, wie Zuckerberg, $1 Million an Trumps Inauguration Fund gespendet. Daraus werden Galas und Empfänge rund um die Amtseinführung finanziert. Bezos hat Trump auch schon in seinem Club in Mar-a-Lago in Florida besucht. Und auch Amazon hat Verweise auf Diversität in der Mitarbeiterschaft von der Firmenwebseite gestrichen.
Google.
CEO Sundar Pichai hat sich auch angeschlossen. Google hat Trump zur Amtseinführung $1 Million gespendet. Das machen auch viele andere Firmen. Welche Gründe genau dahinter stecken, ist nicht klar. Aber aus Washington wächst seit Jahren die Kritik an der Größe und Macht der Tech-Konzerne. Speziell gegen Google ermitteln Behörden schon länger. Es droht eine Zerschlagung des Konzerns.
Microsoft
hat ebenfalls gespendet. Was für Microsoft, aber auch andere besonders wichtig ist, die Regulierung von künstlicher Intelligenz. Microsoft arbeitet intensiv mit den ChatGPT-Machern von OpenAI zusammen und hat ein großes Interesse daran, dass KI-Gesetze das Geschäft nicht zu sehr einschränken. Scott Galloway ist Professor an der Universität New York und hostet bekannte Wirtschaftspodcasts. Er sagt im Interview mit MSNBC, gegenüber Russland können wir nicht mehr den Zeigefinger erheben. Der gewählte Präsident droht, die zu verfolgen und zu regulieren, die nicht für ihn spenden. Wir werden Russland jeden Tag ein bisschen ähnlicher.
Das war ein Beitrag von Nils Dumps aus Kalifornien. Frage an Stefan Wolf an der Börse in Frankfurt am Main. Das klingt danach, dass sich die Tech-Branche auf Donald Trump freut oder sich zumindest mit ihm längst arrangiert hat. Freuen sich denn auch Aktionäre auf Trump?
Mit Blick auf die in Aussicht gestellten Steuererleichterungen für die amerikanische Wirtschaft ganz sicherlich. Und man hat es auch gesehen, dass die Kurse ja nach der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten zum Teil deutlich angezogen sind. Wobei die Tech-Unternehmen, die großen Unternehmen aus dem Silicon Valley ja ohnehin die Motoren des Aufschwungs an den US-Börsen waren. Bei mir zu Gast ist Stefan Risse von der Vermögensverwaltung Arcatis und da Beobachter vor allen Dingen auch der Tech-Unternehmen. Herr Risse, was wir da sehen, ist das momentan etwas, dass man sich arrangiert mit einer Präsidentschaft Trump? Eine Art Opportunismus oder steckt da mehr dahinter?
Man könnte es als Pragmatismus im Sinne des Geldverdienens auch bezeichnen. Aber es ist natürlich in Wirklichkeit ein unglaublicher Opportunismus. Big Tech hängt den Mantel in den Wind. Offenbar haben sie gar keine Haltung jemals gehabt zu Themen, sondern sie haben sich nach dem Zeitgeist ausgerichtet. Der war eben vorher unter dem demokratischen Präsidenten eher Vogue, wie man sagt. Jetzt ist das Woke out und jetzt verabschiedet man sich von all dem. Eine echte Haltung ist das natürlich nicht wirklich, sondern es ist immer das Fähnlein in den Wind drehen. Kurzfristig gesehen ist es für die Aktionäre aber natürlich gut, denn wenn ein Präsident solche Unternehmen verfolgt, weil sie eben nicht für ihn sind und nicht für ihn spenden, dann kann das erstmal auf die Bilanz sich negativ auswirken.
Das Stichwort Woke ist gefallen, nicht nur von Ihnen, sondern auch eben im Beitrag haben wir es gehört. Mark Zuckerberg hat den Eindruck vermittelt, sein Unternehmen sei vielleicht zu woke geworden. Eine Meldung lässt uns da aufhören. Er hat angekündigt, so wird berichtet, 5% seiner Belegschaft zu feuern, weil sie Underperformer sind, also nicht genug Leistung bringen und sie durch 5% bessere Menschen zu ersetzen, effektivere Menschen. Was steckt da dahinter? Ist das dieser typische American Way, Fire and Fire, oder ist das mehr?
Auch das scheint eben jetzt zu dem Zeitgeist zu passen. Elon Musk will ja ganze Behörden schließen und auch am besten die Hälfte der Leute rausschmeißen. Mal gucken, wie das dann funktioniert, dieser Stil der Entbürokratisierung. Und Zuckerberg, der ja Trump noch geblockt hat auf seinen Plattformen, dürfen wir mal nicht vergessen, nicht? Weil er gesagt hat, was Trump da von sich gibt, das entspricht nicht den Fakten und nicht der Wahrheit. Der läuft jetzt an vorderster Front des Silicon Valley, der großen Tech-Konzerne, eben dieser Regierung hinterher. Das kann man finden, wie man will, aber es scheint jetzt eben der Trend in den USA zu sein. Und die Frage ist eben, wie geht Europa damit um?
Jetzt gibt es noch die andere Nachricht, dass Elon Musk ins Visier der SEC, der Börsenaufsicht in den USA, geraten ist. Er soll beim Kauf von Twitter Meldepflichten vernachlässigt haben. Jetzt soll ja der SEC-Chef sowieso ausgetauscht werden, wenn Trump Präsident ist. Ist das überhaupt noch sinnhaft, sowas zu unternehmen?
Na, es ist mutig von denen, die da jetzt noch im Amt sind, weil sie natürlich damit wahrscheinlich besiegeln, dass sie ihr Amt mal ganz schnell verlieren. Rauskommt tut dabei natürlich wenig. Also eine Gefängnisstrafe gibt es dafür nicht. Der wird im Zweifel eine Strafe zahlen müssen. Aber wahrscheinlich dann eben eher nicht, weil diese Strafe dann eben wieder aufgehoben wird, wenn es dann einen SEC-Chef gibt, der Donald Trump und Elon Musk entsprechend ergeben ist.
Es ist also in der Hightech-Branche vieles in Bewegung geraten. Danke Stefan Risse von der Vermögensverwaltung Arcatis für Ihren Besuch.
Und wir blicken weiterhin in Richtung USA. Dort hat Bayer eine weitere Niederlage vor Gericht einstecken müssen. Was genau ist da passiert?
Es geht um die seit Jahrzehnten verbotene Chemikalie PCB. Hier hat ein Geschworenengericht fünf Klägern insgesamt 25 Millionen US-Dollar Schadenersatz zugesprochen. Letztendlich ist es so, dass das wegweisend sein soll für weitere Prozesse. Aber man sieht es doch an der Börse relativ pragmatisch, diese Zahlungen seien schon in die Bilanzen, in die Kurse eingearbeitet. Deshalb hier ein deutliches Plus bei Bayer-Aktien.
Und wir schauen jetzt noch auf den Euro-Kurs, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Nach einer Schwächephase hat sich der Euro um fast einen halben Cent verteuert auf 1,0304 $. Die Umlaufrendite stieg um 2 Basispunkte auf 2,55% und Gold ist 19,19 $ teurer bei $2,685,49.
Stefan Wolf war das an der Frankfurter Börse, der Börse in Frankfurt am Main. Wir haben in dieser Sendung darüber berichtet, die Wirtschaftsleistung in Deutschland schrumpft weiterhin und in dieser Phase voller Verunsicherung startet in Berlin in dieser Woche die Grüne Woche. Dort hat heute der Lobbyverband der deutschen Biolandwirtschaft für sich und seine Branche getrommelt mit diesem Argument, mit diesem Versprechen: Bio schaffe Arbeit und Wohlstand. Ist da was dran? Dieter Nürnberger berichtet.
Die teilweise hohe Inflation ließ die erfolgsverwöhnte Biobranche vor 2 Jahren erstmals ins Minus rutschen. Eine Kaufzurückhaltung bei eher teuren Lebensmitteln galt als Hauptgrund. Nun habe sich der Wind wieder gedreht. Es gibt zwar noch keine Bilanz für 2024, doch der Trend gehe wieder zu mehr Wachstum. Der Bund für ökologische Lebensmittelwirtschaft zeigt sich zu Beginn der Grünen Woche optimistisch als stabile und zukunftsfeste Branche. Was sich auch bei den Arbeitsplätzen bemerkbar mache. So habe sich zwischen 2009 und heute die Anzahl der hier Beschäftigten mehr als verdoppelt, auf rund 380.000 Arbeitsplätze. Peter Röhrig, Geschäftsführer des BÖLW.
Die meisten Arbeitsplätze gibt es im Bereich der Bioherstellung, also bei den verarbeitenden Unternehmen, kleinen, mittelständischen, aber auch größeren Unternehmen. Der zweitgrößte Bereich ist die Landwirtschaft und der drittgrößte Bereich ist der Handel.
55% der Beschäftigten sei weiblich, so Peter Röhrig. Und mit einer Ausbildungsquote von 45% liege man deutlich über der Gesamtwirtschaft. Der Jahresumsatz lag 2023 bei 16 Milliarden Euro. Gute Zahlen also, und doch fühlt sich der BÖLW von der Politik vernachlässigt. Keine Partei hat einen Plan für eine zukunftsfähige Landwirtschaft, kritisiert Dina Andres, selbst Biolandwirtin aus Schleswig-Holstein und Vorsitzende des Dachverbandes, mit Bezug auf die Bundestagswahl Ende Februar. Zu ihrer Bilanz gehört auch eine Abrechnung mit der Ampelkoalition. Am Ende sei viel zu wenig dabei herausgekommen.
Es gab gute strukturelle und auch inhaltliche Ansätze und Strategien. Das alles ist erarbeitet worden, auch branchenübergreifend. Allein das Budget dahinter und die Durchsetzungsfähigkeit in der Koalition hat es nicht dahin gebracht, wo wir gerne wären. Und das ist nicht das, was wir uns erhofft haben, natürlich.
Die Biobranche fordert eine ökologische Steuerreform. So sollte der Staat künftig Abgaben auf chemisch-synthetische Pestizide und ebenso auf Mineraldünger erheben. Hintergrund: Agrarökonomen beziffern die Folgeschäden der herkömmlichen industriellen Landwirtschaft hierzulande auf rund 90 Milliarden Euro pro Jahr. Schäden für die Artenvielfalt, für Gewässer, Böden und Luft. Bio first also in der Steuerpolitik, sagt Peter Röhrig. Bio sei die nachhaltigste Form der Landwirtschaft.
Das geht entweder über eine Verteuerung oder eine Einbezugnahme der Umweltschäden in die Produkte, die entsprechend mit Pestiziden, mit mineralischen Stickstoffdünger produziert werden, oder auch mit einer Mehrwertsteuerermäßigung dann von Bioprodukten, sodass Verbraucher in ihrem Engagement für eine bessere Landwirtschaft nicht diejenigen sind, die das auch noch extra bezahlen müssen.
Die Ampelkoalition hatte einst formuliert, dass der Bioanbau bis 2030 rund 30% der gesamten Agrarfläche in Deutschland ausweisen sollte. Rund 12% sind es bis heute. Dieses Ziel gelte jedoch auch weiterhin, so heute ein selbstbewusster Bund für ökologische Lebensmittelwirtschaft.
Dieter Nürnberger war das. Kontoführungsgebühren, ja oder nein? Und wie hoch eigentlich? Kreditkarte, mit dabei oder kostenpflichtig? Gibt es Konten für Kinder? Und wie viele Geldautomaten hat die Bank eigentlich in ganz Deutschland? Es gibt viele Fragen, die man sich stellen kann, auf der Suche nach dem richtigen Girokonto. Relativ viele Deutsche stellen sich diese Fragen, aber eher nicht. Sie bleiben ihren Banken über Jahre oder sogar Jahrzehnte treu, auch wenn die Konditionen gar nicht so gut sind. Liegt das vielleicht auch daran, dass es schwierig ist, den Durchblick zu behalten bei so vielen Angeboten? Seit heute ist eine neue Plattform der Bankenaufsicht BaFin am Start, die Verbrauchern helfen soll. Mischa Erhardt.
Sein Geld auf dem Girokonto verwalten kann einiges Geld kosten. Zum Beispiel beim HVB Platinum-Konto der UniCreditBank. Zwar kann man mit dem Platin-Konto bis zu 99 Nebenkonten führen, dafür kostet der Spaß aber knapp 50 Euro im Monat an Kontoführungsgebühren. Es sind die zweithöchsten Kontogebühren in der Vergleichsliste der Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin. Deren Vorteil beschreibt BaFin-Verbraucherschutzexperte Ulf Linke so.
Wir haben 6.900 Kontenmodelle momentan. Das ist der komplette Markt, der da abgedeckt wird. Und da können Sie angefangen nach dem Namen, nach der Kontoführungsgebühr, nach den Sollzinsen, nach der Anzahl der Geldautomaten etc. sich selber durch diese Filter das Kontenmodell raussuchen, was für Ihre persönlichen Bedürfnisse am besten passt.
Kontenvergleich.bafin.de lautet die Webadresse für Kontosuchende oder wechselwillige Verbraucher.
Die Daten sind aktuell. Die Anbieter müssen, wenn sich an ihren Konditionen was ändert, binnen 3 Geschäftstagen das bei uns korrigieren oder aktualisieren.
Im Unterschied zu bisher existierenden Vergleichen verfolgt die Finanzaufsicht natürlich kein eigenes finanzielles Interesse. Mit dem Girokontenvergleich setzt die Aufsichtsbehörde eine EU-Richtlinie um, die schon Ende 2018 hätte kommen sollen. Eine durch die Große Koalition aus CDU, CSU und SPD anvisierte Lösung durch den Privatanbieter Check24 scheiterte. Übergangsweise war dann Stiftung Warentest in die Bresche gesprungen und hatte ihren normalerweise kostenpflichtigen Vergleich von knapp 470 Girokonten zeitweise kostenfrei online gestellt. Mit dem BaFin-Kontenvergleich hat die jahrelange Dauerbaustelle des unabhängigen Girokontenvergleiches nun ein Ende gefunden.
Verbrauchern zu ermöglichen, Kontomodelle, die durchaus sehr komplex sein können, leider besser vergleichen zu können, ist sicherlich ein guter Schritt.
Unterstreicht Dorothea Mohn, die Expertin beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Die Verbraucherschützer dringen seit langem auf eine funktionierende Umsetzung der EU-Richtlinie im Sinne des Verbraucherschutzes.
Also es ist schon wirklich gut, dass Verbraucher künftig ihre Kriterien für die Kontoauswahl nun eingeben können und sich sicher sein können, dass nicht im Hintergrund irgendein Interesse steht daran, auch Geld zu verdienen.
Das ist zweifelsohne positiv für Verbraucher. Allerdings muss man trotzdem noch in die Details klicken, um herauszufinden, wo die versteckten Kosten und die Vor- und Nachteile einzelner Angebote tatsächlich liegen. Was sich noch zeigen muss, ist, ob die BaFin das neue Angebot aus ihrem laufenden Budget stemmen kann. Denn so ist es bislang vorgesehen. Je mehr Anfragen von Verbrauchern aber kommen, desto schwieriger wird das.
Das war ein Beitrag von Mischa Erhardt. Probleme in China, wenig Nachfrage auch in Europa. Die Stimmung im Volkswagen-Konzern, die ist schlecht. Gestern musste VW einen Absatzrückgang im Jahr 2024 verkünden. Willkommen zur Wirtschaftspresseschau. Problematisch sei besonders das China-Geschäft, schreibt die Süddeutsche Zeitung.
Problematisch ist besonders das China-Geschäft, wie die Süddeutsche Zeitung bemerkt. In China fehlen die passenden Elektromodelle, um es mit den dortigen Herstellern aufzunehmen. In den USA und Südamerika verkaufte VW vergangenes Jahr mehr Autos als 2023. Das ist eine kleine Erfolgsmeldung, die aber finanziell gesehen nur wenig wert ist. Denn der größte und wichtigste Automarkt ist und bleibt China. Und wie sich die Lage in den USA für die deutschen Autobauer unter Donald Trump entwickeln wird, lässt sich nur schwer vorhersagen. Neben China muss deshalb vor allem Europa für das kommende Jahr im Fokus stehen. Die Neue Osnabrücker Zeitung ergänzt: Natürlich bleibt China ein wichtiges Standbein, allein schon wegen der mehr als 30 Werke, die Volkswagen dort noch betreibt. Perspektivisch wird der Konzern aber vielleicht Wachstumsmärkte wie Indien oder Südamerika stärker in den Blick nehmen müssen. Vor allem aber sollte der Heimatmarkt nicht vergessen werden. Auch innerhalb Europas gibt es schließlich einiges an Bewegung, insbesondere bei niedrigpreisigen E-Autos. Und VW sollte zusehen, dass es nicht auch noch dieses Feld der Konkurrenz überlässt.
Das war die Wirtschaftspresseschau in der Sendung Wirtschaft am Mittag. Mein Name ist Benjamin Hammer. Vielen Dank.